Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Pfadfinderverbände sind immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und dieser Spiegel reflektiert, um mal im Bild zu bleiben, die schönen Seiten, aber eben auch die dunklen, abgründigen. Eine solche dunkle Seite ist ganz sicherlich die der sexualisierten Gewalt, die auch in vielen Pfadfinderverbänden stattgefunden hat und die erst in den letzten Jahren allmählich aufgearbeitet wird. Über einen dieser Verbände, die Katholische Pfadfinderschaft Europas, kurz KPE, und das, was sie dort erlebt hat, kann ich jetzt mit Johanna Beck sprechen. Sie ist trotz allem in die katholische Kirche zurückgekehrt, hat ein Buch über ihre Erlebnisse geschrieben und engagiert sich heute für Reformen. Frau Beck, Sie waren als Jugendliche schon Mitglied der KPE. Sie sind sozusagen über Ihre Mutter hineingeboren. Wie muss man sich denn den Alltag in solch einer katholischen Pfadfinderschaft vorstellen?
Also der Alltag war tatsächlich geprägt von und dominiert durch diese Gruppierung. Also wir haben es hier nicht nur mit Gruppenstunden zu tun, sondern auch mit vielen verschiedenen Zeltlagern, mit Kursen und mit Wallfahrten und religiösen Verpflichtungen aller Art. Und generell hat bei den ganzen Veranstaltungen ein extremer Drill vorgeherrscht. Also die Tagespläne waren durchgetaktet und dominiert von religiösen Verpflichtungen. Messe vor dem Frühstück auf den Zeltlagern, dann Beichte und Rosenkranz und was weiß ich. Also es war ein sehr durchgetaktetes Leben.
Eine große Rolle innerhalb der KPE hat ja lange dessen Gründer gespielt, der ehemalige Jesuit Pater Andreas Hönisch. Was war das denn für ein Mann?
Wenn ich an ihn denke, ist das bestimmte Gefühl Angst. Also ich habe ihn erlebt, seit ich denken kann. Also schon als Kleinkind habe ich seine leider sehr mitreißend wirkenden, rhetorisch ausgefeilten Predigten und Vorträge abbekommen. Also eine Ansprache von ihm, an die kann ich mich besonders erinnern, da war ich so 6 Jahre alt, wo er eben das Bild eines Endkampfes zwischen Gott und Satan evoziert hat. Und als 6-jähriges Kind kann man das natürlich überhaupt nicht einordnen und das ist unfassbar furchterregend. Man könnte sagen, er hat Angst evoziert und das hat ihm natürlich auch Macht über die Mitglieder gegeben. Und ich habe ihn auch als einen sehr fanatischen Mann erlebt, also der natürlich für die Sache gebrannt hat, aber auf eine sehr gefährliche Art und Weise. Und der auch zum Beispiel so Kritik gar nicht hat gelten lassen. Also der galt wirklich als unantastbare Lichtgestalt, der natürlich keinerlei Kontrolle oder sonstigen Einschränkungen ausgesetzt war und deshalb freie Hand hatte.
Sie selbst haben dann, seit Sie etwa 11 Jahre alt waren, auch sexualisierte Gewalt durch einen Priester in der KPE erlebt. Es gab zum Beispiel Beichten im Wald, auch in anderen geschlossenen Räumen, bei denen sehr übergriffige Fragen zu ihrer Sexualität gestellt wurden. Und trotzdem, das schreiben Sie in Ihrem Buch, haben Sie selbst lange gar nicht verstanden, dass das, was der Täter Ihnen da angetan hat, Missbrauch ist. Was glauben Sie, woran lag das?
Das lag zum einen daran, dass ich als braves KPE-Mädchen gar nicht aufgeklärt war. Das war da nicht Ziel der Pädagogik. Also mir wurde dort Sexualität als etwas Negatives, Sündiges vermittelt, das am besten beschwiegen wird. Das war etwas total Tabuisiertes und eben eher in der Kategorie schwere Sünde, außer es ist in einer Ehe zwischen Mann und Frau zur Zeugung von Nachkommen. Und ich habe deshalb durch diese Tabuisierung überhaupt keine Sprachfähigkeit auf dem Bereich erlangt. Und dazu kam, dass für uns Priester quasi so Halbgötter waren, die unserer Erziehung nach unantastbar waren und unfehlbar quasi. Und wenn dann ein Priester etwas gemacht hat, das der eigenen Wahrnehmung widersprochen hat, dann wurde uns quasi so vermittelt, dann stimmt was mit uns nicht. Also ich habe von dem betreffenden Pater einen Vortrag mitschreiben müssen, wo ich gelernt habe, misstraue dir selbst, misstrauen gegen sich selbst und öffne dich deinem Beichtvater. Also wir wurden dazu erzogen, Priestern gegenüber Gehorsam zu leisten. Und dazu kam auch, dass ich dort ja auch über Jahre hinweg, wie ich würde sagen, spirituellen Missbrauch auf massive Art und Weise erlebt hat. Also mir wurden sämtliche Grenzen ohnehin schon abtrainiert. Da war der sexuelle Missbrauch eigentlich nur noch der letzte Schritt in einer ganz langen Kette.
Sie haben es jetzt selber schon angesprochen, diesen Begriff des spirituellen Missbrauchs benutzen Sie ja auch in Ihrem Buch sehr viel. Und das ist eine Art von Missbrauch, so verstehe ich Sie, die mit dem sexuellen Missbrauch in einer religiösen Umgebung fast immer gemeinsam einhergeht. Aber was genau versteht man denn eigentlich unter diesem spirituellen Missbrauch?
Also man kann es vielleicht auf den knappen Satz herunterbrechen. Spiritueller Missbrauch ist Verstoß gegen das spirituelle Selbstbestimmungsrecht. Bei spirituellem Missbrauch geht es um Macht über andere Menschen, dass man sie manipulieren kann, abhängig machen kann, unter der Flagge des Spirituellen, des Religiösen. Und sexueller Missbrauch ist dann quasi der Verstoß gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht. Aber im katholischen Kontext und in meinem Kontext geht es eigentlich immer Hand in Hand, weil der spirituelle Missbrauch, die religiösen Tools benutzt werden, um den sexuellen Missbrauch einzufädeln oder durchzuführen oder dass er sich damit exkulpieren kann. Also dass ihm da auch noch spirituelle Werkzeuge an die Hand gegeben werden, dass er das vor sich irgendwie rechtfertigen kann.
Im Zusammenhang mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche wurde und wird ja sehr viel über Strukturen diskutiert. Aber inzwischen ist ja auch bekannt, dass es eben auch in Pfadfinderkreisen und nicht nur in den religiösen viel sexualisierte Gewalt gegeben hat. Sehen Sie auch da Strukturen, die Missbrauch begünstigen? Und wenn ja, sind das dieselben oder ähnliche wie in der Kirche?
Also ich glaube, bei den klassischen Pfadfindergruppierungen gibt es, glaube ich, ganz eigene Ermöglichungsbedingungen. Also da sind es auch häufig eben keine Kleriker, die Täter, sondern dann Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen oder ähnliche Konstellationen. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch eher so Gefälle sind im Sinne von der große verehrte Gruppenleiter, der dann als unantastbar gilt oder dann vielleicht auch so Verschwiegenheitsklüngel innerhalb der Gruppierungen durch diesen engen Zusammenhalt und dass das vielleicht eher ermöglicht dazu kommt, was vielleicht ähnlich ist, dass ganz oft, das sieht man zum Beispiel in den USA, als die Missbrauchsfälle bei den Boy Scouts aufkamen, dass wie in der katholischen Kirche auch der Täterschutz und der Institutionenschutz viel zu lange über den Schutz der Opfer gestellt wurde. Also da gibt es zum Beispiel Parallelen. Bei der KPE, finde ich, ist es, würde ich sagen, nochmal eine andere Kategorie als bei den klassischen Pfadfindern. Da kommen für mich wieder mehr diese spezifisch katholischen Ermöglichungsbedingungen herein, weil die KPE sich als ganz besonders exklusiv katholisch verstanden hat. Die wollten besonders lehramtstreu auftreten und dieses toxisch-katholische Frauenbild wurde bei uns sehr, sehr stark vermittelt, was auch leider missbrauchsbegünstigend ist. Insofern würde ich da fast ein bisschen unterscheiden, weil die KPE auch tendenziell eher die Pfadfinderelemente benutzt als Tarnung oder Köder, um jugendliche Kinder möglichst früh an sich zu binden und dann indoktrinieren zu können.
Sie haben ja später den Priester auch angezeigt, der Sie und andere Mädchen missbraucht hat, beziehungsweise Sie haben ein kirchliches Verfahren angestrengt, strafrechtlich waren die Taten damals schon verjährt. Hatte das alles bis heute irgendwelche Konsequenzen für ihn?
Leider gehört zum Spezifikum des kirchlichen Verfahrens, dass ich keine Nebenklägerin bin, sondern lediglich Zeugin und deshalb nicht automatisch über den Fortgang und den Ausgang des Verfahrens informiert werde. Insofern kann ich zumindest offiziell dazu nichts sagen, leider, was auch an sich schon leider sehr aussagekräftig ist. Aber er hat inzwischen entsprechende Sanktionen erhalten. Allerdings kann ich auch nicht dafür garantieren, dass es eingehalten wird. Das ist noch ein anderer Faktor.
Nun kommt ja auch noch eine andere Entscheidung hinzu. Und zwar hat die Deutsche Bischofskonferenz die KPE Ende 2021 offiziell anerkannt. Und in der Begründung hieß es, die KPE habe sich neu ausgerichtet und habe Vorbehalte ausräumen können. Halten Sie das für glaubwürdig?
Ganz ehrlich, nein. Also ich muss zugeben, als ich erfahren habe, dass die KPE von der Deutschen Bischofskonferenz offiziell als privater kanonischer Verein jetzt anerkannt wurde, hat mich das wirklich nochmal in meinem ganzen tiefsten Inneren extrem erschüttert und retraumatisiert, weil es macht keinen Spaß, als Betroffene an die Öffentlichkeit zu gehen und dagegen anzusprechen und aufklären zu wollen. Das ist kein Vergnügen. Das macht man, dass es möglichst anderen nicht auch passiert, dass es aufhört. Und ich habe das gemacht, genau deswegen. Und während ich an die Öffentlichkeit damit gehe und auch offiziell den Namen der Gruppierung nenne, wird sie offiziell anerkannt. Und darüber bin ich persönlich auch immer noch nicht wirklich ganz weg. Natürlich können Sie jetzt auf Ihrer Webseite Präventionsschutzkonzepte und Sonstiges vorweisen und entsprechende Ansprechpersonen, die leider fast ausnahmslos KPE-Interne sind. Aber nach allem, was ich dort erlebt habe, bin ich der Meinung, dass bei der KPE der Missbrauch wirklich ganz tief im System steckt. Das ist kein Einzelfall gewesen bei mir, definitiv nicht. Das ist ein systemisches Problem. Und solange dieses System nicht komplett an der Wurzel angegangen wird, kann man noch so viele Präventionsprogramme auf die Webseite stellen oder irgendwas. Das wird sich dadurch nicht ändern.
Das sagt Johanna Beck. Es gibt immer noch sehr große Mängel bei der Aufarbeitung der KPE in Bezug auf die Missbrauchsfälle in den eigenen Reihen. Ihr Buch »Mach neu, was dich kaputt macht, warum ich in die Kirche zurückkehre und das Schweigen breche« ist im Herder Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 20 Euro. Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.